Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hereingehört, oder wie begrüßt man Leute, die unsere Radiobeiträge hören? Seid jedenfalls willkommen zu unserem libertären Podcast mit dem Rückblick zum Monat Mai. Wie immer ist viel passiert. Bevor wir jedoch zu den Inhalten unseres Podcasts kommen, noch kurz ein Wort in eigener Sache. Wir hatten um Unterstützung gebeten für das Projekt und haben auch tatsächlich welche erhalten. Das freut uns sehr und bedeutet natürlich, dass ihr umso mehr von uns zu hören bekommen werdet. Auch gibt es hoffentlich bald gute Nachrichten zu verkünden, wo ihr uns nämlich per UKW hören könnt. Bislang ist das jeden Monat bei Querfunk in Karlsruhe und bei Radio Unerhört Marburg der Fall. Es sollen aber weitere Sendeplätze dazukommen. Wenn ihr auch ein Radio kennt, wo unser Podcast ausgestrahlt werden könnte, gebt uns doch Bescheid. Schreibt einfach an aradio-berlin@riseup.net oder kontaktiert uns über unseren Blog aradio.blogsport.de oder per Twitter auf @aradio_berlin. So, jetzt wollen wir uns aber tatsächlich der kommenden Sendung widmen, wo euch zunächst ein kurzes Interview zu einer aktuellen Besetzung in Bochum erwartet, gefolgt vom Fokusthema des Monats, bei dem wir einen Blick auf den Stand rechter Bewegungen in Europa und den USA werfen. Schließlich dürfen aber auch unsere satirische Presseschau Wo herrscht Anarchie sowie der Linktipp nicht fehlen. Und weil es so schön ist, haben wir sogar noch eine ganz neue Rubrik für das Ende der Sendung. Bleibt also dran. Da wir für die aktuelle Sendung allerdings so viele Inhalte haben, müssen wir auf die eigentlich geplanten News aus aller Welt dieses Mal verzichten.
Zu einer erfreulichen Neuigkeit des Monats haben wir ein kleines Interview für euch. Am schönen Freitagabend des 19. Mai wurde in Bochum das Haus Hernerstraße 131 besetzt, mit dem Vorhaben, dort ein weiteres soziales Zentrum und selbstverwalteten Wohnraum zu schaffen. Unsere FreundInnen von der anarchistischen Gruppe Dortmund haben zwei der BesetzerInnen nach der Motivation für den Einzug in das seit langem leerstehende Haus gefragt.
Uns ist es wichtig, dass dadurch gezeigt wird, dass obwohl es irgendwie Obdachlosigkeit gibt und einen eklatanten Mangel an sozialem Wohnungsbau und obwohl irgendwie geflüchtete Leute in Turnhallen hausen müssen oder Notunterkünften, es trotzdem noch Leerstand gibt und gleichzeitig auch den ganz praktischen Grund, dass wir uns, ohne uns irgendwie auch städtische Institutionen verlassen zu müssen, mehr Räume wünschen, in der sich zum Beispiel jetzt hier die Nachbarschaft selber organisieren kann.
Wollt ihr mit eurer Aktion die Eigentumsverhältnisse in Frage stellen?
Mir ist wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass ich nur für mich sprechen kann, dass zum Glück schon nach so kurzer Zeit ganz unterschiedliche Menschen in diesem Haus zusammenkommen und es darüber sehr unterschiedliche Meinungen geben wird, denke ich. Ich habe nicht mit allen Einzelnen gesprochen. Ich würde für mich persönlich sagen, natürlich möchte ich das. Natürlich vor dem pragmatischen Hintergrund, dass es auch eine ganz reale Not gibt. Aber unabhängig davon glaube ich für meinen Teil auch nicht an Privateigentum und bin der Meinung, dass die Häuser denen gehören sollten, die drin wohnen, die sie nutzen. Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal betonen, dass es eben das Wohnraum irgendwie ein Problem darstellt und in allen großen Städten Deutschlands gibt es Probleme mit dem Wohnungsmarkt. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass Immobilien nochmal eine besondere Rolle in den Eigentumsverhältnissen zukommen.
Setzt ihr folglich eure Aktion in einen revolutionären Kontext, der das Bestehende in Frage stellt?
Also auch ich kann in dem Fall natürlich dafür sprechen, was ich denke und kann nicht behaupten, dass das die Meinung widerspiegelt von allen, die jemals in diesem Haus waren oder sein werden. Ich für meinen Teil kann das schon sagen. Also es ist ein symbolischer Punkt, an dem man ansetzen kann, so einer von ganz vielen Wegen, das in Frage zu stellen, was uns hier stört. Ich finde das eine sehr schöne Möglichkeit, weil das eben anders als andere Aktionsformen, ne, irgendwelche schwarze Block-Demos, uns die Möglichkeit gibt, mit einer Nachbarschaft in Kontakt zu kommen.
Ich würde an der Stelle sagen, dass es natürlich in einem revolutionären Kontext steht, dass die Aktion an sich aber für sich selber steht und dass sie Menschen befähigt, die das Erlebnis von Selbstermächtigung zu machen, dass es ein Moment von Empowerment bedeutet, zu sagen, nein, wir verlassen uns nicht mehr auf Institutionen, sondern wir gehen das Ganze ganz konkret an. Und in diesem, also vor diesem Hintergrund würde ich sagen, dass sie vielleicht nicht in sich revolutionär ist, aber revolutionsvorbereitend sozusagen, weil sie eben die Selbstorganisation praktisch werden lässt, weil sie Menschen erleben lässt, was es bedeutet, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander Dinge tun und selber organisieren. Und ich glaube, dass es viele dieser Erfahrungen braucht, bis wir an einem Punkt sind, an dem wir wirklich über Revolution sprechen können.
Wie ist der aktuelle Stand des Wohnungsmarkts in Bochum?
Bochum ist eine von den Ruhrgebietsstädten, von den großen Ruhrgebietsstädten, die noch relativ gut dasteht, was die sozialen Verhältnisse angeht, denke ich, wenn man sich Städte wie Duisburg, Dortmund oder Essen anschaut. Bochum ist aber auch eine Universitätsstadt, in der seitdem die Ruhr-Universität gegründet wurde, mittlerweile, glaube ich, 5-mal so viele Studierende leben wie ursprünglich geplant. Und natürlich ist es von Seiten der Offiziellen nie zu adäquaten Reaktionen darauf gekommen. Und so ist es so, dass heute junge Menschen, die um die Schule zu besuchen, die verschiedenen Hochschulen zu besuchen und nach Bochum kommen, mittlerweile Schwierigkeiten haben, für sie bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und natürlich existiert Bochum auch nicht im luftleeren Raum, sondern Bochum ist eine Stadt wie alle großen oder wie alle deutschen Städte, in der in den letzten Jahren viele Geflüchtete angekommen sind, in der es Obdachlosigkeit gibt. Und wie man auch in Bochum sehen kann, versagen die offiziellen Stellen an der Stelle, den Menschen ein menschenwürdiges Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen und zu ermöglichen. Und der Wohnungsmarkt in Bochum ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem in Berlin oder in Hamburg oder in Köln oder Düsseldorf. Trotzdem ist es mittlerweile so, dass es für bestimmte Personengruppen, die sich vor allem an der Stelle über ihr Einkommen definieren, schwierig ist, Wohnraum zu bekommen.
Wie hat denn die Nachbarinnenschaft bisher auf die Besetzung reagiert?
Also was wir mitbekommen haben, war überwiegend positiv. Wir hatten einige NachbarInnen, die sofort kamen und irgendwie schon am ersten Abend uns angeboten haben, braucht ihr Essen, braucht ihr Trinken, was braucht ihr noch, was kann ich für euch tun, ihr seid super. Aber auch ganz viele, die erstmal noch nicht so genau wussten, wer wir sind und was wir machen und die einfach erstmal nachgefragt haben und das dann so akzeptiert haben und dann auch erstmal ihres Weges gegangen sind und dann später wiedergekommen sind. Na, das wird sich jetzt noch zeigen. Wir haben zum Beispiel morgen ein Gartenfest geplant mit Grillen für die Nachbarschaft. Da müssen wir dann sehen, wie viele NachbarInnen da kommen und was die da dann für Fragen stellen, für Diskussionspunkte aufkommen. Das wird sich noch zeigen. Bisher ist aber unser Eindruck sehr, sehr positiv über das Feedback.
Wie ist der aktuelle Stand? Habt ihr Kontakt zu der EigentümerIn?
Ja, es hat schon Gespräche gegeben. Bisher ist es so, dass nach unserem Kenntnisstand die Eigentümerin auch von der Polizei noch nicht dazu zu überzeugen war, einen Räumungstitel zu unterschreiben. Darüber freuen wir uns erstmal. Wir bleiben weiterhin mit ihrem Gespräch und hoffen, dass wir zu einer für alle befriedigenden Lösung kommen können.
Wie geht es jetzt hier die nächsten Tage weiter?
Ja, wie ich schon gesagt habe, ne, morgen ist unser Grillfest für die Nachbarschaft oder mit der Nachbarschaft. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den wir uns sehr, sehr freuen, den wir gerade vorbereiten. Und darüber hinaus, das wird sich alles zeigen müssen. Wir waren jetzt viel irgendwie mit Vorarbeit beschäftigt, sodass wir jetzt noch nicht großartig weitere Programmpunkte geplant haben. Ich denke mal, dass morgen bei dem Fest auch viele Anregungen aus der Nachbarschaft kommen, Wünsche und Ziele und so weiter, über die wir dann gemeinsam mit den Leuten hier auch diskutieren können. Ich würde mir wünschen, dass es dadurch, dass dieses Haus sehr viele verschiedene Wohnungen und sehr viele verschiedene Räume bietet, die auf ganz vielfältige Weise genutzt werden. Also ich kann mir irgendwie einen Raum vorstellen, den Wohnungslose für sich nutzen, zum Beispiel mit Duschen und so weiter. Einen Raum, den wir zum Beispiel nutzen können, um einen Umsonstladen aufzubauen oder eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung, wie auch immer. Das ist aber alles etwas, was wir abwarten möchten, was da die Nachbarschaft sich auch wird.
Ja, damit hast du ein bisschen die letzte Frage ein bisschen vorweggenommen. Die Frage wäre an euch nochmal, mal angenommen, dass ihr das Haus halten könnt. Habt ihr noch weitere Ideen, wie ihr das Haus nutzen wollt?
An dieser Stelle gilt auch wieder, wir können nicht für alle sprechen, aber aus den bisherigen Diskussionen kristallisiert sich eine sozusagen gemischte Nutzung heraus. Das Haus bietet die Möglichkeit, durch das Ladenlokal unten drin einen öffentlichen Raum zu schaffen, der als Anlaufpunkt für Nachbarschaft, aber auch für alle möglichen Leute dienen kann und meiner Meinung nach dann auch sollte. Vielleicht als Kaffeebetrieb, vielleicht in irgendeiner anderen Art und Weise öffentlich genutzt, Kulturveranstaltungen und so weiter. Letztendlich handelt es sich aber auch um ein Mehrparteien-Wohnhaus, sodass es auch ohne weiteres möglich wäre, in diesem Haus Wohnraum zu verwirklichen. Und das denke ich, auch eine ganz gute Idee, wenn man sich die Forderungen auf den transparenten Vollheimhaus anguckt.
Ja, danke euch für das Interview. Jetzt nochmal an alle HörerInnen. Es gilt, praktische Solidarität mit der Besetzung zu zeigen. Kommt vorbei und vor allem nehmt euch die Häuser in euren Städten.
So viel zu den halbwegs fröhlich erquickenden Themen des Monats. Wir wenden uns nun unserem Schwerpunktthema, rechte Bewegungen in verschiedenen europäischen Ländern und in den USA, zu. Dazu beginnen wir aber mit einer empowernden Initiative, die das NSU-Drama außerhalb staatlicher Stellen aufzuarbeiten versucht.
Vom 17. bis zum 21. Mai hat das Tribunal NSU-Komplex auflösen in Köln stattgefunden. Gegründet von Initiativen, rund 100 Aktivistinnen, Künstlerinnen und Antifa-Gruppen in enger Zusammenarbeit mit Betroffenen und Angehörigen. 5 Tage lang gab es einen vielfältigen Raum der Gegenöffentlichkeit mit Vorträgen, Workshops, Theaterstücken und Ausstellungen. Der NSU-Komplex wurde dabei als Kristallisationspunkt von strukturellem Rassismus gedacht. Das Tribunal war damit ein Ort der gesellschaftlichen Anklage von Rassismus. Die Berichte der Betroffenen und Angehörigen standen im Mittelpunkt. Es wurde eine Anklageschrift verfasst, um den NSU-Komplex und seine Akteurinnen sichtbar zu machen. Sie steht im bewussten Widerspruch zur strafrechtlichen Anklage der Bundesanwaltschaft, die den NSU als das Werk einiger weniger verharmlost. Angeklagt werden die Akteurinnen des NSU-Komplexes mitsamt ihrer institutionellen Einbettung. Beklagt werden die Opfer rassistischer Gewalt und das entstandene Leid. Eingeklagt wird das Prinzip einer offenen, durch Migration entstandenen Gesellschaft der vielen. Weiter heißt es: Wir wollen kein Urteil fällen, weil wir der Meinung sind, dass die Gesellschaft Konsequenzen aus der Anklage ziehen muss. Die Verantwortung liegt bei allen, die das antidemokratische Zusammenwirken, die Kollusion von Geheimdiensten und Neonazis beendet sehen wollen und die eine Gesellschaft ohne Rassismus anstreben. Unsere Anklage ist kein Schlusspunkt, sondern ein Anfang. Wir fordern die Öffentlichkeit auf, diese Anklage fortzuschreiben, für weitere Aufklärung einzustehen und Forderungen zu formulieren. Unsere Anklage ist in diesem Sinne nicht juristisch, sondern politisch zu verstehen. Sie ist eine notwendige Intervention, die von vielen getragen werden muss. Unsere Anklage gehört euch. Mehr Informationen und die Anklageschrift auf nsu-tribunal.de.
Dass rechtspopulistische und rechtsradikale Bewegungen in Deutschland auf dem Vormarsch sind, kann niemand bestreiten. Die sogenannte Alternative für Deutschland zog kürzlich mit knapp über 5%, das sind 16 Sitze, in den nordrhein-westfälischen Landtag ein. Daneben häufen sich fremdenfeindliche Angriffe. Mehr als 3.700 haben die Amadeo-Antonio-Stiftung und Pro-Asyl seit Beginn 2015 gezählt. Auf dem internationalen Treffen anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte in Athen hatten wir die Möglichkeit, zahlreiche Menschen zur Situation in ihren Heimatländern zu befragen. Wir wollten wissen, wie die Lage aktuell ist, wer relevante rechte StimmungsmacherInnen sind und welche Gegenaktivitäten es gibt. Anfangen wollen wir dabei in Griechenland.
It's obvious that right-wing parties are on the rise in Europe, but in Greece, like this happened a couple of years ago, probably in 2012.
Es ist offensichtlich, dass die rechten Parteien in Europa auf dem Vormarsch sind. In Griechenland passierte das jedoch bereits vor einigen Jahren, vermutlich im Jahr 2012. Das liegt daran, dass viele Migrantinnen zuerst in Griechenland ankamen und das war für die hiesige rechte Partei ein willkommener Anlass, ihre Hassbotschaften gegen Migrantinnen und Refugees zu verbreiten. Ich glaube, dass die Goldene Morgenröte als Partei gerade keine Zuwächse verzeichnen kann. Sie erhielt damals viele Stimmen, als sie erstmals ankündigte, an den Wahlen teilzunehmen. Im damaligen Jahr standen drei verschiedene Wahlen an. Bei den zweiten Wahlen des Jahres wussten dann viele Leute, wofür die Partei steht. Und was ihre Anhänger angeht, so hat sich die Zahl nunmehr stabilisiert. Ich weiß nicht, ob die Goldene Morgenröte eine wichtige Rolle bei der Regierungsbildung spielt. Ihre Rolle ist eher, rechtsgerichtetes Denken und eine entsprechende Politik in der Bevölkerung zu legitimieren. Das ist ein ernstes Problem. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sie ihre Chancen hatten, von der sogenannten Flüchtlingskrise zu profitieren, weil das in Griechenland ein ganz großes Thema war. Doch obgleich es viele Leute gab, die bereit waren, dieser rechten Ideen zu folgen, gab es doch auch sehr viele, die bereit waren, Refugees zu unterstützen. Leute, die keinen besonderen politischen Hintergrund hatten. Aber natürlich gibt es viele Leute in Griechenland, die sich extrem rassistisch äußern, und es gab auch Morde durch die Rechte an Migrantinnen. Daneben gab es auch Angriffe auf Mitglieder der kommunistischen Partei, bei denen zwar niemand gestorben ist, die Opfer aber schwer verletzt wurden. Und es gab den Mord an einem antifaschistischen Hip-Hopper. Dies geschah alles in einem Zeitraum von etwa 3 Jahren. Ich weiß nicht mehr, ob es vielleicht sogar schneller ging. Like a very serious
injury. And there was a killing of an Antifa hip-hop artist. All this happened like in a span of some years, probably 3. I don't know if it's less, I don't remember right now, to be honest.
Thematisch spielten natürlich die europäische Migrationskrise und die sogenannte Euro-Krise, bei der Griechenland ein großes neoliberales Sparprogramm aufgedrückt bekam, eine wichtige Rolle.
2012 was like an important year about the right-wing.
2012 war ein wichtiges Jahr für die rechten Bewegungen in Griechenland. Nicht nur wegen der sogenannten Flüchtlingskrise, sondern auch wegen der Weltwirtschaftskrise. Denn viele konservative Leute aus der unteren Mittelschicht hatten verstanden, dass sie vom Internationalen Währungsfonds und der Regierung fertig gemacht werden. Und sie konnten sich keiner libertären oder linken Richtung hinwenden. Da blieb die Goldene Morgenröte die einzige Alternative.
Im Zusammenhang mit dem Mord des Rappers Pavlos Fissas wurden einige Abgeordnete der Partei Goldene Morgenröte vor Gericht gestellt. Zudem läuft ein Verfahren, die Partei als kriminelle Vereinigung einzustufen. Wir wollten mehr dazu wissen.
Die Angehörige des Parlaments, die der Goldenen Morgenröte angehören, haben laufende Gerichtsverfahren. Zum Beispiel wegen des Mordes an Pavlos Fissas oder einem ägyptischen Fischer. Dann war die erwähnte Sache mit den Angehörigen der kommunistischen Partei, die beim Plakatieren angegriffen wurden. Außerdem gab es verschiedene Pogrome. Die Versuche der Goldenen Morgenröte, Hass in der Gesellschaft zu verbreiten, hat eine lange Geschichte. Die angeklagten Parlamentarier waren also in Untersuchungshaft, aber es gibt ein Gesetz, das sagt, wenn nach einigen Monaten der Prozess noch nicht angefangen hat, müssen die Angeklagten auf freien Fuß gesetzt werden. Die Gerichtsprozesse wurden also aufgeschoben, bis sie freigelassen wurden. Aber wir wissen eh, dass sie schuldig sind. Es gibt hinreichend Beweise, dass sie hinter den Angriffen stecken. Die Partei hat eine strikte Hierarchie und die Leute, die im Parlament sitzen, sind an der Spitze. Es gibt weitere Anklagen gegen Angehörige der Goldenen Morgenröte, gegen Leute, die nicht im Parlament sitzen. Aber soweit ich weiß, wurde noch niemand verurteilt. Ihren Höhepunkt hatte die Goldene Morgenröte 2012. Damals fanden selbst Kinder die cool, da sie im Fernsehen den ganzen Tag angepriesen wurden. Sie zeigten sich als systemfeindlich, redeten davon, dass sie ins Parlament kommen.
And you all may understand that people believed them.
Dass auch in Frankreich ein Rechtsruck stattfindet, war in der letzten Zeit auch in den deutschsprachigen Medien sehr präsent. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen konnte bei der kürzlich stattgefundenen Präsidentschaftswahl mehr als 30% der Stimmen auf sich vereinen. Wir sprachen, leider noch vor der Wahl, mit einer Aktivistin, die die letzten Jahre in Frankreich verbracht hat.
It's true that even in France there is the right-wing,
es ist wahr, dass auch in Frankreich rechte Bewegungen auf dem Vormarsch sind. Ich denke, dass das ein internationales Phänomen ist. Die Leute in Frankreich fühlen sich meiner Meinung nach von den PolitikerInnen betrogen. Also die politische Entscheidung, bei der Wahl für Marine Le Pen zu stimmen, ist eigentlich keine wirklich politische. In der Vergangenheit haben die Leute ihr Vertrauen verschiedenen Parteien, wie den Sozialisten oder der Rechten, geschenkt. Sie haben gesehen, dass das alles nicht funktioniert hat. Marine Le Pen wird also als dritte Option angepriesen, aber nur als dritte Option, ohne dass die Menschen wirklich etwas über ihre politische Agenda wüssten. Tatsächlich gibt es in Frankreich ein großes soziales Problem bezüglich der Identitäten. Davon mal abgesehen, dass sie manchmal als dritte Alternative gilt, bietet Marine Le Pen einigen Menschen eine Antwort auf diese soziale Frage. Andere politische Parteien tun das nicht. Es ist vielleicht eine harte, rassistische und menschenfeindliche Wahloption. Aber im heutigen Klima zwischen Bio-Französinnen und Nicht-Bio-Französinnen ist das ein wichtiges soziales Thema, das viele Leute beschäftigt. Ich denke, dass die Leute in Frankreich anfangen, die Krise, die soziale, ökonomische und politische Krise zu spüren. Meiner Meinung nach suchen sie sich einen Sündenbock dafür. Und Migrantinnen eignen sich immer ideal dafür, weil sie der verwundbarste Teil der Gesellschaft sind. Man kann sagen, dass die Tatsache, dass Marine Le Pen in die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahlen kam, manche Leute einschüchtert. Aber für mich zeigt es auch die Misere, in der das parlamentarische System steckt, in dem uns nur die Wahl bleibt, einer Person unsere Stimme zu geben. Ich bin sicher, dass die Menschen sich für den anderen Kandidaten Macron entscheiden werden, um nicht Le Pen als Präsidentin zu haben. Abseits der parlamentarischen Rechten gibt es auch andere rechte Gruppen, die in der Gesellschaft, auf der Straße und teilweise sogar in den Rathäusern auftreten. Es gibt manche Beraterinnen für städtische Angestellte, die dem rechten Spektrum, speziell der identitären Bewegung, zuzurechnen sind. Das sind Leute, die die Französinnen wieder stolz auf ihre Identität machen wollen. Als ob Frankreich nur das weltstädtische Frankreich wäre und nicht das, was es heute ist. In der militanten Bewegung sorgt das für viel Aufruhr, denn Gruppen wie Güde oder die identitäre Jugend lösen viel Ärger aus. Wir haben viele Zusammenstöße auf der Straße. Einige Gefährtinnen wurden dabei verletzt. Uns ihnen entgegenzustellen, stiehlt uns außerdem so viel Zeit von den wirklichen sozialen Kämpfen.
Dabei ist ein starker Rassismus in Frankreich keine Seltenheit. Vor allem im Norden von Paris sehen sich jüngere und ältere Menschen immer wieder starker rassistischer Polizeigewalt ausgesetzt. Ein Fall, bei dem ein junger schwarzer Franzose von Polizisten mit einem Knüppel vergewaltigt wurde, machte auch in Deutschland Schlagzeilen. Doch wie hat die französische Gesellschaft darauf reagiert?
I think French people were quite shocked by what it could happen.
Ich denke, dass die französische Bevölkerung richtig geschockt von dem war, was in Frankreich passiert, einem Frankreich, das denen nicht bekannt ist, die nicht mit der Polizei konfrontiert sind. In Frankreich bedeutet schwarz zu sein, dass du tagtäglichen Polizeikontrollen unterworfen bist. Es ist eine schwierige Lage. Es gab viele Leute, die den Polizisten verteidigen wollten, der in diesem Fall als Opfer dargestellt wird. Denn in Paris, speziell im nördlichen Teil der Stadt, gibt es viele Zusammenstöße zwischen der Polizei und den BewohnerInnen. Viele Leute wollten also den Polizisten verteidigen und sogar die Anwälte des Cops sprachen davon, dass die Tat ein Unfall gewesen sei, eine versehentliche Handlung. Ich selbst bin schockiert von der Ruchlosigkeit der Anwältinnen und Journalistinnen, die das Argument als ernsthaft in Erwägung zu ziehendes Argument präsentieren, als ob niemand wüsste, was in den Straßen von Paris passiert. Überhaupt in den französischen Straßen, wenn du nicht mal im Park sitzen kannst, ohne von vorbeilaufenden Polizisten kontrolliert zu werden, weil sie annehmen, dass du kriminell bist, nur weil du eine dunkle Hautfarbe hast.
Auch vor Slowenien hat die zunehmende Xenophobie in Europa nicht Halt gemacht. Dort scheint die Situation eine ähnliche zu sein, wie sie 2015 in Deutschland zu beobachten war. Besorgte BürgerInnen werden von rechten Gruppen organisiert und der Staat drückt beide Augen zu.
Maybe the biggest problem of all is that general discourse also the.
Das größte Problem besteht wohl darin, dass der allgemeine Diskurs und die sogenannte Politik der Mitte einen Rechtskurs verzeichnen. Obwohl sie sehr organisiert, legitimiert und nicht korrupt erscheint und scheinbar nach den Regeln spielt, hat die derzeitige EU-freundliche und bürokratische Regierung in Slowenien bereits gewisse faschistische Züge. Das Problem ist also die allgemeine Atmosphäre, die es den Menschen leicht macht, nicht unbedingt einen Hass, aber doch ihre Ängste vor den anderen Ausdruck zu verleihen. Die Lösung, die sie dann anbringen, lautet Ausschluss. In kleineren Städten kommt es dann zu Protesten, an denen auch nur 20 Leute teilnehmen. Das sind dann besorgte Bürger, die sich da versammeln. Natürlich machen rechte Parteien sich das zunutze und häufig organisieren sie diese Events selbst, weil sie damit selbst konservative Leute zu ihren Demonstrationen bekommen. Es gibt auch andere Demonstrationen, die aber eher von Nationalistinnen beeinflusst sind. Und das ist eine neue Entwicklung, die es in Slowenien in den letzten 15 Jahren nicht gegeben hat. Als antiautoritäre Bewegung sind wir sehr besorgt darüber, auch weil wir das Beispiel von Griechenland haben, wo wir sehen konnten, wie schnell sich so eine rechte Bewegung formieren kann. Wir ergreifen deswegen Vorsichtsmaßnahmen und beobachten die Lage sehr genau.
We are taking precautions and monitoring the situation at the moment.
In Slowenien kann ebenfalls die europäische Migrationskrise als einer der Auslöser für ein Aufstreben rechter Bewegungen ausgemacht werden. Dazu kommt jedoch noch ein gesetzlich verhängter Ausnahmezustand, der im Gegensatz zu Frankreich oder der Türkei nur wenig Beachtung in der deutschsprachigen Medienlandschaft fand.
Die sogenannte Migrationskrise führte im Grunde genommen zur Einführung von eher faschistischen Maßnahmen auf politischer Ebene und von eher konventionellen Aktionen auf der Straße. Am Anfang stand eine Politik der Angst, gefolgt von Praktiken der Segregation entlang nationalistischer Kriterien. Solidaritätsaktionen wurden sehr stark kriminalisiert. Das größte Thema war natürlich der Ausnahmezustand, der ausgerufen wurde, als hier jene Menschen, die vor Krieg und Armut geflohen waren, sich gegen die Grenzen stemmten. Doch auch danach blieb der Ausnahmezustand als eine Option in der Hinterhand. Unter dem Vorwand, dass es erneut zu einer solchen Situation kommen könnte, wurden jetzt verschiedene Gesetze erlassen. Die Armee hat dadurch größere Befugnisse, die zuvor der Polizei vorbehalten waren. Die polizeilichen Mittel wurden aufgestockt. Der Staat hat nun die Möglichkeit, in kritischen Situationen die Grenzen komplett zu schließen. Was genau eine kritische Situation ist, kommt in dem Gesetz natürlich nicht vor, sodass die Regierung dieses Mittel sicher auch in anderen Fällen, als wenn viele MigrantInnen an der Grenze stehen, zur Anwendung bringen wird. So viel zur formalen, zur rechtlichen Ebene. Ein Gesetz sollte ich vielleicht doch noch erwähnen. Es gibt ein ganz krasses Gesetz, mit dem es der Grenzpolizei erlaubt wird, selbstständig zu entscheiden, wer die Grenze passieren darf oder wann ein Pushback passiert.
Nachdem wir geografisch hin und her gesprungen sind, nähern wir uns nun immer mehr den Grenzen der Bundesrepublik. Bevor wir dort ankommen, wollen wir uns noch der Lage in unseren Nachbarländern Tschechien und Österreich widmen und einen Blick über den großen Teich in die USA werfen. Dabei gab es vor allem in Tschechien in den letzten Jahren große ausländerfeindliche Demonstrationen, die denen von Pegida in Dresden nicht unähnlich waren und sich auch teilweise mit dem deutschen Vorbild vernetzten.
Aber zunächst gibt es Musik von Katma aus Belgrad. Über rechte Bewegungen in Serbien konnten wir leider kein Interview führen. Ich konnte auch auf die Schnelle keine aktuelle deutsch- oder englischsprachige Übersicht im Internet finden, die ich hier kurz zusammenfassen könnte. Es gibt aber ältere Veröffentlichungen, zum Beispiel ein englischsprachiges Dokument in der Anarchist Library von 2013 mit dem Titel History of Organized Fascism in Serbia, in dem die Entwicklung des organisierten Faschismus in Serbien von circa 1930 bis Ende 2012 in 5000 Wörtern zusammengefasst wird. Und ein Artikel von 2011 im Antifa-Infoblatt, Faschistisches Potenzial in Serbien, ein Bericht aus Niš. Die Links dazu findet ihr auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Jetzt aber endlich die Mucke, Katma mit dem Track Mojoj Nacija, zu Deutsch Meine Nation. Buh.
Thank you. in a way that there is nearly no migrants coming in comparison what is happening around the world. I don't want to be like ignorant white saying that there is no migrants.
Die Situation in Tschechien sieht so aus, dass hier fast gar keine Migrantinnen in das Land gekommen sind im Vergleich zum Rest der Welt. Ich möchte jetzt keine ignorante weise Person sein, die sagt, es gäbe hier keine Migrantinnen. Aber es handelt sich um sehr geringe Mengen, wenn wir es mit der Größe der damit zusammenhängenden Geschichte vergleichen. Besonders wenn wir uns die Situation vor 1,5 Jahren, als sie ihren Höhepunkt hatte, und was seither geschehen ist, vor Augen halten, ist es unglaublich zu sehen, aus welchen schlechten Bedingungen die Leute geflüchtet sind und dass dann so wenige in die sogenannte Tschechische Republik kamen. Auch wenn wir die Geschichte Tschechiens in Betracht ziehen, wie oft das Land in den letzten Jahrhunderten von verschiedenen Großmächten besetzt wurde. Oder schauen wir nur die letzten Dekaden an, als die Leute aus Tschechien ständig auf der Flucht waren. Und heute wird es als eines der grundlegendsten Rechte angesehen, welche die heutige Demokratie zu etwas Besserem macht als die sozialistische Diktatur, die Bewegungsfreiheit. Alle reden davon, wie scheiße es war, als die Grenzen zu waren und wie unerträglich es war, unter dem sozialistischen Regime zu leben. Und wie großartig es ist, dass wir uns jetzt frei bewegen können. Das sei Freiheit. Aber wenn es dann um Krieg geht oder Genozid durch Daesh oder um Syrien oder die Türkei oder andere Regierungen oder um durchgeknallte Gangs, die mit Waffen rumrennen und Menschen abschlachten, dann haben die Leute keine Empathie mehr. Das finde ich so verrückt, zu sehen, wie diese Mentalität wirklich nur auf dem eigenen Privileg fußt und nicht auf einem gänzlichen, philosophischen Blick auf die Welt. Aber ja, es gibt verschiedene Gruppen. Zu unserem Glück bekämpfen sie sich gegenseitig. Also kein offener Kampf, aber sie sind im Konflikt miteinander. Sowas passiert üblicherweise schnell, wenn Leute möglichst rasch die Führung übernehmen wollen oder sich egoistische ökonomische Positionen durch diese Bewegungen sichern. Dann haben sie die Macht und den Einfluss, aber es gibt verschiedene Gruppen und sie mögen einander nicht, weil ihre AnführerInnen sich nicht leiden können. Trotz allem ist die Menge an Leuten angsteinflößend. Ein Klischee für die tschechische Gesellschaft ist es, dass die Leute hier nicht revoltieren, nicht auf die Straße gehen. Aber als es um dieses Thema ging, waren Tausende über Tausende in den Straßen. Oft kamen Leute aus anderen Städten dafür angereist, welche 2-3 Stunden entfernt sind, um an einer Demo teilzunehmen. Das ist, wenn du von der typischen tschechischen Bier- und Fernsehperson ausgehst, beängstigend. Früher wurden Punk-Konzerte verteidigt, so wie es besonders in Russland üblich ist. Da waren Leute an der Tür mit Stöcken, bereit loszulegen und sich zu verteidigen. Und es ging auch um Offensive, nicht nur darauf zu warten, dass die Nazis auftauchen. Und diese Art Gefahr des nahen Kontakts, der Gewalt durch Nazis auf der Straße, gibt es kaum noch, zumindest nicht in Prag, wo ich lebe. Gleichzeitig kannst du Nazis schlagen, einen nach dem anderen. Und dann drehst du dich um und realisierst, dass die ganze Gesellschaft faschistisch ist. Deine Eltern, deine LehrerInnen, Leute, die du in den Geschäften triffst, Leute, die mit dir im Bus sitzen. Es sind nicht nur irgendwelche Verrückte, die sich hinter dem Internet verstecken. Wie ich sagte, die Leute gehen auf Demos und werden aktiv, sind kreativ, was es heutzutage immer seltener gibt. Plötzlich bringen Leute lebensgroße Geigen mit auf Demos. Nicht irgendwelche kleinen, sondern riesige Holzstücke mit einem Seil. Ich brauche nicht erwähnen, für wen die gedacht sind. Aber du kannst dir vorstellen, welche Worte sie für People of Color benutzen und auch für die Leute, die sie unterstützen. Verräter nennen sie sie. Und das wird nicht von einer Einzelperson gemacht. Es ist eine ganze Bewegung. Und das ist das Beängstigende, dass dieser Faschismus in den Köpfen der NormalbürgerInnen ist. In Tschechien gibt es aber auch Gruppen, die darüber hinausgehen. Nationalistische, islamophobische Gruppen. Und weil sie so groß wurden, konnten die Mainstream-PolitikerInnen sich entspannen. Daher ist das Narrativ in Tschechien ganz anders als in Deutschland. PolitikerInnen hier können jetzt Sachen sagen, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren. Nicht, dass ich der Meinung bin, es zählt, was PolitikerInnen sagen. Es hat auch seine Vorteile, wenn alles polarisiert ist und du siehst, wer wo steht. Dann ist es einfacher zu analysieren und die Gegnerschaft auch Leuten zu zeigen, die eher liberal und weniger radikal unterwegs sind. So gesehen ist es gut, wenn diese Leute sich nicht hinter einer politisch korrekten Sprache verstecken. Aber es ist eben zum politischen Mainstream geworden und das erinnert mich daran, was in Deutschland in den 1930er Jahren passierte. Aber natürlich sagen Leute, das sei total anders, das jetzt sei nur eine Stimmung. Aber es war auch damals nur eine Stimmung. Und dann mit der kapitalistischen Krise, bei der es eine große Krise gibt, bis es zum Krieg kommt oder der ganze Scheiß aufhört. denn der Kapitalismus braucht Krieg, um sich selbst am Laufen zu halten. Oder zumindest starken Nationalismus. Und der führt zu Krieg. Und das ist die Sache, die mir am meisten Angst macht bei der ganzen Geschichte.
To exist and or at least strong nationalism, and strong nationalism leads to wars. That is what scares me on the whole thing the most.
In Österreich sieht die Lage etwas anders aus. Dort beherrscht vor allem eine Partei das rechte Spektrum, nämlich die FPÖ.
Ich würde davon ausgehen, dass vor allem rechte Parteien oder beziehungsweise eine rechte Partei und dementsprechend irgendwelche denen nahestehenden rechten sozialen Bewegungen in Österreich jetzt nicht besonders im Vormarsch sind, im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten. Wenn ich kurz ausholen darf, in Österreich gibt es seit kurz nach 1945 einen Zusammenschluss von ehemaligen Nationalsozialisten, die nicht wählen durften, die dann ziemlich schnell eine eigene Partei nach 1955 gegründet haben. Und aus der Partei ist zum Beispiel der Hauptakteur der Rechten in Österreich, die Freiheitliche Partei Österreichs, entstanden. Die Problematik mit dieser Partei ist, dass sie einerseits in einer Oppositionsrolle ist, das heißt agieren kann, wie sie will, weil sie keine Verantwortung hat, deswegen einen Stimmenzugewinn bekommt. Andererseits die Parteien, die jetzt gerade die Verantwortung haben, das heißt eine große Koalition zwischen Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen, versuchen natürlich, die Wählerstimmen von dieser Partei wieder zu gewinnen. Was bedeutet eigentlich ein Überholen von rechts? Das bedeutet gesamtgesellschaftlich, wenn ich mir das realpolitisch ansehe, dass eine Rhetorik und ein Sprechen in eine ziemlich rechte Ecke gerückt wird. Das bedeutet einerseits, dass rechtsextremistisches, faschistisches Gedankengut bis in die Mitte der Gesellschaft getragen werden kann, ohne dass es jegliche Konsequenz hat. Was wiederum dazu führt, dass zum Beispiel verschiedenste Leute von organisierten rechtsextremen Hooligan-Schlägertruppen bis hin zu, würde ich sagen, eher akademisch aktionistisch wirkenden Gruppen wie die Identitäre Bewegung positiv aufgenommen werden von ganz, ganz vielen Leuten. Weil es natürlich einfach diesen Nährboden gibt, dass das aufgefangen werden kann und nicht mehr als das gesehen wird, was es ist, nämlich als enorme Gefahr. Und ich möchte nicht sagen als Gefahr für eine Demokratie, sondern als explizite Gefahr für Menschen. Weil es geht darum, dass einfach Gewaltaufrufe stattfinden und auch umgesetzt werden. Und da schließt sich der Bogen, sie werden umgesetzt und aufgerufen von FPÖ-Anhängern. Das heißt, es ist eine Partei, die bei Umfragen mittlerweile bei 30% liegt und von einer extremen Rechten, die vielleicht sich auch ein bisschen im Untergrund organisiert.
Kommen wir zu den USA. Dort ist, seit Trump zum Präsidenten gewählt wurde, einiges passiert. Rassismus, ob gesellschaftlich oder institutionalisiert, gab es schon seit jeher. Was sich seit der Wahl jedoch beobachten lässt, ist, dass die rechten Bewegungen an Sichtbarkeit gewonnen haben und ihre Weltanschauung zunehmend von den Massenmedien normalisiert wird. Dadurch fühlen sich auch die autonomen Rechten bestärkt und versuchen seither, vermehrt auf die Straße zu mobilisieren, wie uns Freunde aus North Carolina erzählen.
Die Rechten scheinen sich dahingehend zu organisieren, dass sie für Straßenkämpfe bereit sind. Und das sehr viel stärker als bislang. Normalerweise waren wir ihnen zahlenmäßig weit überlegen. Dann haben sie, also die Nazis, angefangen, Antifaschistinnen niederzustechen. Und Antifas haben sie dann verprügelt. Zum Glück ist bis jetzt niemand gestorben. Aber es gibt eine steigende Zahl von Personen, die bewaffnet zu Demonstrationen kommen. Oder zumindest bezogen auf die sichtbare Bewaffnung. Denn wir wissen nicht, wie viele Leute ihre Waffen versteckt mitgebracht haben. Aber ich weiß, dass die Nazis letztes Jahr in Sacramento aufgemischt wurden und einigen von ihnen beim Weglaufen Knarren aus den Hosen fielen. Ich denke, dass es aktuell eine Spaltung der Gesellschaft gibt und die Spannungen zunehmen.
Ein anderes Phänomen in der US-amerikanischen Gesellschaft spielt sich virtuell im Internet ab. Dort besteht fast schon eine, wenn auch am Ende vermeintliche, Meinungsführerschaft von Reaktionären. So sammeln sich in den sozialen Netzwerken Männerrechtsaktivisten, andere AntifeministInnen, VerschwörungstheoretikerInnen und RassistInnen, die eine Kultur der Abwertung gegenüber unterdrückten Gruppen pflegen und verbreiten. Besonders dann, wenn diese sich behaupten, positionieren und Missstände ansprechen und angehen. All das hat aber auch Auswirkungen außerhalb des Internets. Da diese Leute gern auch Daten von Menschen offenlegen, was ziemlich bedrohlich bis traumatisierend sein kann.
Das ist ein Aspekt im aktuellen Kampf gegen die Rechten in den Staaten. Die Internet-Trolle, die es lieben, Scheiße wie diese anzurichten, aber auch gerne Informationen über AntifaschistInnen zu sammeln und dann für alle sichtbar online zu veröffentlichen, also Leute zu outen.
Die Bewegung, die weltweit die Runde gemacht hat, spätestens seit Trump ins Weiße Haus zog und der Namensgeber und Neonazi Richard Spencer vor laufender Kamera ins Gesicht geboxt wurde, ist die Alt-Right, die alternative Rechte. Dabei ist der Begriff mehr als eine Taktik der Rechtsradikalen zu verstehen, um alles, was sich rechts vom liberalen Zentrismus verortet, unter ein Dach zu versammeln. Von Ku Klux Klan-AnhängerInnen, Nazi-Skinheads, verlorene VerschwörungstheoretikerInnen, AfD-eske Nazis in Anzügen sowie Großteile der enttäuschten weißen Arbeiterklasse.
Es ist zu einem Oberbegriff geworden, der speziell dazu dient, Anti-Einwanderungsgruppen wie die Minutemen oder maskulinistische Gruppen, also Männerrechtsaktivisten, sowie Ethnonationalisten verschiedene Ausrichtungen unter einen Hut zu bekommen.
Glücklicherweise geht die Taktik nicht so ganz auf. Und auch in den USA bekämpfen und hassen sich die Vielzahl rechter Akteurinnen und Bewegungen wie auch an vielen anderen Orten. Nachdem wir nun ein paar Eindrücke aus verschiedenen Ländern gehört haben, zeichnet sich für uns trotz der alles anderen als repräsentativen Auswahl an Beispielen ab, dass spätestens seit der letzten sogenannten Weltwirtschaftskrise ein Rechtsruck in vielen Ländern der Welt zu beobachten ist. Blicken wir in diesem Kontext gegen Ende auch kurz auf die BRD. Hier lässt sich der Rechtsruck zum Beispiel mit dem Aufstieg der AfD nachzeichnen. Mit einer klaren Antimigrationspolitik, Islamophobie, reaktionären und christlich-fundamentalistischen Zügen konnte die Partei über die letzten 4 Jahre hinweg viel politisches Kapital schlagen, sitzt mittlerweile in 13 von 16 Landtagen und stellt dabei über alle Landesparlamente zusammengefasst fast 10% der Parlamentarier. Aktuelle Prognosen für die kommende Bundestagswahl im Herbst sehen die AfD bei 7-8%. Doch die Macht der AfD und ihrer Ideologie wirkt sich leider nicht nur in ihrem Anteil an den Parlamenten aus. Es lässt sich auch beobachten und erwarten, dass andere Parteien sich in ihren politischen Positionen annähern werden oder sie ganz übernehmen. Das zeigt sich klar am Beispiel der CDU-CSU, aber auch schon an der SPD. So ist zu erwarten, dass die AfD nicht unbedingt an der Regierung sein muss, damit ihre Politik durchgeführt wird. Bevor wir uns von den politischen Institutionen wegbewegen, wollen wir noch kurz das aktuelle Panorama an rechten Parteien neben der AfD erwähnen. Da gibt es nämlich unter anderem noch die NPD, den Dritten Weg, die Rechte, die Republikaner, die Freiheit und die Pro-Bewegung. Aber der Rechtsruck zeigt sich auch klar anhand der außerparlamentarischen und autonomen Rechten, sowie der generellen Mobilisierung der deutschen Bevölkerung zu rechten Straftaten. Hier gibt es auch ein breites Angebot an Gruppierungen, mit Pegida und den anderen Ablegern, der identitären Bewegung, den ReichsbürgerInnen oder den vielleicht schon in Vergessenheit geratenen Friedensmahnwachen AluhutträgerInnen rund um Ken Jebsen, Jürgen Elsässer und dem Kompaktmagazin. Die europaweite identitäre Bewegung war letzten Monat in Berlin in den Schlagzeilen, da eine Gruppe von 50 ihrer Anhänger versuchte, das Bundesjustizministerium zu stürmen. Die geradezu peinlich gescheiterte Aktion sollte in Anbetracht der Lächerlichkeit aber nicht unbedingt Grund zum Aufatmen sein. Schließlich schoss ihr Anführer Martin Sellner noch Anfang des Jahres in Wien mit einer Schreckschusspistole um sich, wobei die Gefahr der identitären Bewegung wohl stärker in ihrer Anschlussfähigkeit an breitere Teile der Gesellschaft liegt. Die Identitären bringen uns auf eine weitere Entwicklung aus dem letzten Monat. Denn, wer hätte es nicht gedacht, die Bundeswehr ist ein Hort rechtsradikaler Psychopathen. So kam ans Tageslicht, dass der Bundeswehroffizier Franco A. einen Anschlag auf MigrantInnen plante, dazu auch massenweise Munition bunkerte und wohl auch Kontakte zur identitären Bewegung pflegte. Erwartungsgemäß arbeiten die Mühlen des Mainstreams an der vertrauten Darstellung eines verwirrten Einzeltäters. Der systemische Zusammenhang zwischen Bundeswehr und Rechtsradikalismus ist aber sowohl offenkundig als auch wenig überraschend. Weiterhin fand im Mai das NSU-Tribunal statt. Im Mai jährte sich der NSU-Prozess zum 4. Mal. Und eine tatsächliche Aufklärung der Zusammenhänge zwischen staatlichen Stellen und dem rechten Terror bleibt weiterhin nur eine Hoffnung. So kam im vergangenen Mai auch heraus, dass der Anführer der deutschen Abteilung des rechtsradikalen Blood and Honor Netzwerks auch langjähriger V-Mann des Verfassungsschutzes war. Derweil gibt es Hinweise darauf, dass das Netzwerk inklusive Combat 18 wieder aktiv ist. Doch nicht nur die Aktionen organisierter und bewaffneter Nazis machen den Rechtsruck aus. Laut staatlichen Stellen stieg die Anzahl rechter Straftaten im letzten Jahr um 35% auf fast 23.000. Nebenbei erwähnt ist das 10-mal so viel wie das, was der Staat als linke Gewalttaten sieht und zählt. Auch in Berlin gab es eine Anschlagsserie auf Wohnungen, Cafés und Autos. In den letzten 12 Monaten kam es zu über 40 solcher Angriffe. Zuletzt zündeten Nazis Anfang Mai 2 Fahrzeuge an. Eines hatte Antifa-Sticker, das andere gehörte einer Person, die den Falken angehört. Am 3. Juni findet dann auch noch der sogenannte Tag der deutschen Zukunft in Durlach statt. Hier wird zu Gegenprotesten mobilisiert. Links dazu findet ihr auf unserem Blog. Kommen wir damit zum angekündigten Thema der Gegenaktivitäten. Auch hier wollten wir wissen, wie das weltweit aussieht. Als wir die Interviews ausgewertet haben, haben wir festgestellt, dass sich die angewandten Methoden an den verschiedenen Orten stark gleichen. Überall treten wir den Nazis auf der Straße und anderswo entgegen und schränken so ihren Handlungs- und Bewegungsspielraum ein. Wir engagieren uns in antifaschistischen und antirassistischen Initiativen und arbeiten so direkt an einem Gegenmodell zum rechten Gedankenbild. Doch ganz so glänzend sieht auch unser Bild oft nicht aus. Immer wieder finden wir uns in Abwehrkämpfe verstrickt, obwohl eigentlich wir gerne die Agierenden wären. Und genau dazu möchten wir euch zum Ende dieses Beitrages auch das Schlusswort und Resümee unseres österreichischen Freundes nicht vorenthalten.
Ich bin der Meinung, es ist vor allem in den letzten Jahren wichtig geworden zu analysieren, okay, was sind die Argumente der unserer Feinde und Feindinnen? Was sind die Argumente, wenn es zum Beispiel um Identität geht, so wie die identitäre Bewegung, die baut darauf auf, eine Identität heraufzuschwören, die so nicht existiert und nie existiert hat. Und ich finde, genau da ist der Punkt, wo man ansetzen muss und versuchen muss, diese Theorien zu dekonstruieren und jeden einzelnen Aspekt genau beleuchten muss, aber meiner Meinung nach nicht in einen super akademischen Weg, sondern verständlich für alle möglichen Leute, die deine Texte lesen, die deine Podcasts hören, die dein Radio hören, die dein, ich weiß nicht was, auf der Straße dein Transparent sehen. Und natürlich auf einer anderen Seite, durch die Stärkung der rechten Bewegungen, setzt sowas wie ein verstärkter Drang nach Selbstverteidigung ein, weil es genug Angriffe in den letzten Jahren gegeben hat, die vorher nicht so stattgefunden haben. Das bedeutet für mich eine Verteidigung von physischen Orten, gleichzeitig aber auch eine Auseinandersetzung mit faschistischen Ideologien, mit rassistischen Ideen, Argumenten, diese dekonstruieren, aufzuzeigen, dass sie einfach nicht stimmen, sie sind nicht schlüssig, sie sind nicht gültig, meiste Zeit. Und vor allem in dieser Zeit selbst zu finden, was wir als zum Beispiel Anarchistinnen, was macht uns aus, wohin streben wir? Und diesen Weg zu forcieren, selbst sich artikulieren zu können, was man will und nicht nur zu reagieren.
Tja, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ich bin mir sicher, dass ihr Zuhörenden auch wenigstens gelegentlich im Alltag, wenn ihr durch die Straßen zieht, am Rechner, in der U-Bahn oder in der Mensa sitzt, Nationalismus und Faschismus etwas entgegensetzt. Da gegenseitige Inspiration eine schöne Sache ist, fällt mir spontan ein, dass ihr uns doch mal schnell eure persönlichen Praktiken schreiben könntet. Wir werden sie dann in den kommenden Monatsrückblicken vorstellen. Ja, so machen wir es. Denk mal eben nach, das mache ich so gegen die Verbreitung von Nationalismus und Faschismus. Und schreib eine Mail an aradio-berlin@riser.net oder hinterlasse einen Kommentar auf unserem Blog. 100 Blumen geben euch noch ein wenig Zeit zum Nachdenken. We'll be right back.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Diesen Monat haben wir wieder Großes zu berichten. Die Anarchie lässt sich eben nicht lumpen und herrscht fröhlich weiter. Wir haben geschaut, wo genau, und konnten dabei Erstaunliches zutage fördern. Außerdem haben wir gleich zwei Einsendungen von unseren HörerInnen erhalten. Das ist toll. Macht weiter so.
Okay, los geht's mit einem Bericht des Tagesspiegels über eine internationale Tagung an der Freien Universität Berlin unter dem Titel
Köpfigkeit und oder grammatische Anarchie.
Ist das nun ein verkopfter Titel oder doch nur akademisierte Anarchie? Im Text heißt es jedenfalls,
das komplexe Wort ist hierarchisch organisiert.
Na, da wären wir doch tatsächlich beim Thema angelangt. Welche Bedeutung haben denn Hierarchien in der Grammatik, beziehungsweise wie viel Anarchie finden wir vor? Das ist hier die Frage.
Auch wenn bei der Tagung an der FU nicht in allen Punkten Einigkeit erzielt werden konnte, so schätzten daher doch alle Beteiligten den Anteil der Anarchie in der Grammatik als sehr gering ein.
Nun ja. Je nachdem, wie ihr die Frage beantwortet, ob Noam Chomsky Anarchist ist oder nicht, könnte eben doch eine große Menge Anarchie in der Interpretation der Grammatik stecken.
Wir springen von Berlin auf die andere Seite der Republik ins Saarland. Die Saar-Zeitung berichtet über
Thomas Blucks Rockanarchie in Saarlouis.
Der Artikel kommt gleich zur Sache und lässt keine Wünsche übrig.
Hier herrscht Anarchie, wie in den 70ern, lustvoll, authentisch, mit langen Soli, Gesang und Musik mit Feeling.
Rock'n'Roll und Anarchie, das passt seit jeher zusammen. Und wir freuen uns, dass sich das Saarland auch nach der Landtagswahl von seiner anarchistischen Seite zeigt.
Wenden wir uns nun der neuen Züricher Zeitung zu, die ja fast jeden Monat etwas zu unserem Rückblick beisteuert. Grüezi! Wie das Klischee es will, geht es hier tatsächlich um das Thema Finanzen. Aber nicht in der Schweiz, sondern in Europa. In dem Artikel heißt es,
es herrscht finanzpolitische Anarchie in Europa.
Spannend, aber was ist das denn nun konkret?
Zuerst die Aufnahme von Griechenland in die Eurozone.
Passt, die Anarchie ist eben solidarisch.
Gegen alle Stabilitätskriterien für solide Staatsfinanzen.
Passt auch, die Anarchie unterstützt sicher nicht die Staatsfinanzen.
Und trotz offensichtlich geschönten Zahlen.
Naja, den Kapitalismus kann man sicher nicht auf seinem eigenen Terrain schlagen. Ein wenig Schummeln ist wohl erforderlich.
Apropos Terrain. Susanne Kaul von der Taz hat sich in Israel umgeschaut und dabei eine unglaubliche Entdeckung gemacht. In Ost-Jerusalem gibt es
ein anarchistisches Vakuum.
Das klingt spannend. Wie kommt's?
Das Rathaus bekommt kein grünes Licht von der Polizei, um Beamte dorthin zu schicken und zu kontrollieren. Die Konsequenz ist ein Vakuum.
Wer hätte es gedacht? Wir berichten ja nun nicht so häufig über diese Weltgegend, aber vielleicht lohnt sich da doch ein Blick.
Anarchistische Zustände herrschen gerade beim Hausbau.
Wir sind zwar überaus erfreut, dass der Mangel an Polizei sofort ausgenutzt wird, sind aber schon etwas überrascht, dass die Anarchie sich vor allem unter ArchitektInnen breit zu machen scheint. Aber die Leute wollen ja gerne in selbstgestalteten Räumen leben, deswegen verstehen wir das voll und ganz.
Diesen Monat wollen wir eine kleine Ausnahme machen und unseren Blick auch der englischsprachigen Presse zuwenden. Denn dort hat niemand anderes als die New York Times einen großen Artikel über die Anarchie in Griechenland veröffentlicht. Unter dem Titel
Anarchisten füllen die Lücke, die der sich zurückziehende griechische Staat zurücklässt.
Geht der Artikel konkret und sehr ausführlich darauf ein, wie anarchistische Selbsthilfe den Menschen das gibt, was Staat und Regierung ihnen nicht zu geben vermögen. Davon profitieren ganz normale Menschen, griechische StaatsbürgerInnen wie Geflüchtete zugleich. In dem Artikel heißt es weiter,
in der zusammenbrechenden politischen Landschaft Griechenlands scheinen sich Anarchisten als politische Alternative zur Regierung zu präsentieren.
Gut erkannt. Jetzt muss uns das nur noch in anderen Ländern ebenfalls gelingen. Wie wär's mit dem deutschsprachigen Raum? Und damit kommen wir zu unserem Linktipp. Seit vergangenem April läuft die neue Kampagne der Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen, FDA, unter dem Motto Solidarische Perspektiven entwickeln, jenseits von Wahlen und Populismus. Die FDA möchte damit eine Brücke schlagen vom Antiparlamentarismus im Superwahljahr 2017 zum dringend benötigten Kampf gegen den Rechtsruck hierzulande und darüber hinaus. Die Antwort lautet, solidarische Perspektiven entwickeln.
Erst wenn wir als anarchistische und antiautoritäre Bewegung in der Lage sind, eigene, solidarische Alternativen anzubieten, können wir der Ausbreitung rechten Gedankenguts in der Gesellschaft etwas entgegensetzen, was über einen reinen Abwehrkampf hinausgeht. Weitere Informationen, Termine ebenso wie Materialien zum Download findet ihr auf der Kampagnenwebseite unter fda-ifa.org/perspektiven. Nochmal: fda-ifa.org/perspektiven. Als anarchistisches Radio Berlin möchten wir uns auch an der Kampagne beteiligen. Unser erster kleiner Beitrag dazu besteht darin, dass wir mit einer neuen Rubrik beginnen, in deren Fokus Erfahrungen von Solidarität im Alltag stehen. In ganz kurzen Beiträgen werden wir ab jetzt in jedem Podcast konkrete Erfahrungen von Menschen mit euch teilen, wo diese Solidarität erfahren haben und was dies für unser Alltagsleben bedeuten kann. Wenn ihr selbst etwas Konkretes erlebt habt, eine Geschichte, die ihr weitergeben wollt, schreibt uns gerne einen kurzen Text dazu oder schickt uns ein kurzes Audio, was wir dann hoffentlich für unsere Reihe übernehmen können.
Allein machen sie dich ein.
Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag.
So one example of solidarity that I have in my life is, and this isn't a
Ein Beispiel für Solidarität, die mir in meinem Leben widerfahren ist, und da geht's gar nicht mal um was Politisches, ist folgendes. Ich habe circa 6 Jahre lang auf dieser schrecklichen Schaumstoffmatratze geschlafen. Ich beschwerte mich auch immer mal, aber hatte nie wirklich das Geld, um mir was anderes zu leisten. Und ohne, dass ich davon erfahren hätte, organisierte ein Kumpel eine Art freundeskreisübergreifende Finanzierung eines neuen Betts. Das war für mich ein echter Akt der Solidarität, der auch gar nicht total stark auf eine Person fokussiert war und mein Leben ganz ohne Zweifel zum Besseren verändert hat. Das war's.
Der Podcast geht nun leider wieder dem Ende zu. Zwei Dinge liegen uns aber noch auf dem Herzen, die wir noch schnell loswerden wollen. Zum einen geht es um den Kiezladen in der Friedel 54. Der soll am 29.06. geräumt werden und braucht eure Unterstützung. Hört dazu gerne unseren Hintergrundbeitrag im April-Rückblick, schaut in der Friedel in Berlin-Neukölln vorbei oder macht eine Soli-Aktion in eurer Stadt. Die Leute freuen sich. Dann wollen wir euch schon mal darauf aufmerksam machen, dass am 15. Juni unser neues internationales Radioprojekt startet. Gemeinsam mit ca. 20 anarchistischen und antiautoritären Radioprojekten aus aller Welt starten wir eine monatliche englischsprachige News-Sendung mit Beiträgen aus verschiedensten Ländern. Hört rein! Die erste Ausgabe von Bad News, Angry Voices from Around the World findet ihr dann bei uns unter aradio.blogsport.de verlinkt. Viel Spaß und bis bald!